war 16. Kapitel. Und dort gibt es praktisch in der Mitte dieses Kapitels 5 Verse. Und das ist ein Häppchen, was wir uns heute anschauen. Für mich ist das Häppchen so ähnlich wie die Frikadelle zwischen zwei Hamburger Brötchen, weil vorne und hinten geht es um Geldliebende. Und zwar, also wir hatten beim letzten Mal den ungerechten Verwalter. Da ging es um jemanden, der das Geld liebte und seinem Herrn untreu wurde. Und beim nächsten Mal haben wir dann den reichen Mann und den Lazarus. Der Mann war in Geldliebe gefangen. Und heute geht es also um das kleine Häppchen dazwischen. Das ist aber keine Boulette, das ist nämlich auch ein Brötchen, weil da geht es auch um Geldliebende. Die Pharisäer waren geldliebend. Und diese 5 Verse wollen wir jetzt betrachten und wir lesen die mal. Können wir aufstehen, einfach Gottes ewiges Wort zu ehren? Wir stehen mal auf und lesen das gemeinsam und danach bete ich noch. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen: Ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Greuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt ein. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Danke, Vater, für dieses Häppchen, für diese 5 Verse, mit denen du uns was sagen willst. Und ich bitte dich, Herr, dass du sprichst zu uns, zu unseren Herzen. Danke, dass du zu mir gesprochen hast und dass es schön ist, dich kennenzulernen, den ewigen und beständigen Gott, der uns erzählt, was wichtig ist und der in uns wirkt, was ihm gefällt. Amen. Ist es euch aufgefallen, in diesen 5 Versen, da gibt es einen Bruch, der diese 5 Verse in 2 Teile teilt. Euch aufgefallen? Und zwar ist die Stelle, das ist im 15. Vers, das Ende, da heißt es, was vor Menschen hochgeachtet ist, ist Gott ein Greuel. Und das, also Punkt. Und hinter dem Punkt ist der Bruch sozusagen. Vorher, da geht es um Dinge, die unbeständig sind. Das ist das Geld, die Geldliebe und das sind die Standards der Menschen, die Menschen, ja, nach denen sich die Pharisäer richteten, beziehungsweise sie rechtfertigten sich vor dem Standard der Menschen. Und das ist unbeständig. Und danach, in den letzten 3 Versen dieser Passage, da spricht Gott über seine unveränderlichen Standards, über sein Gesetz. Das Gesetz ist unveränderlich, da tut sich nichts mehr. Ja, also wir haben hier das Thema sozusagen, es geht um Standards, einmal um den unveränderlichen Standard Gottes, der verändert sich nicht, und dann um die beweglichen Standards der Menschen. Darum geht es heute und zwischen den beiden ist eine Diskrepanz, die sind nicht miteinander vereinbar, die kommen nicht zusammen, jedenfalls von der Erde her betrachtet. Ja, und dieses Thema, also diese Unveränderlichkeit von Gottes Standards, man könnte auch sagen, die sind absolut, die ändern sich nicht. Das ist ein Thema, was ein totales Problem ist. Das macht im Prinzip Gott und auch dieses Buch in unserer heutigen Zeit zum Sündenfall. Weil das geht gar nicht. Das ist also ganz weit davon entfernt, was man heute glaubt. Man sagt nämlich, alles ist veränderlich. Der Mensch ist veränderlich, alles ist relativ. Und absolute Standards, Unveränderlichkeit, das geht gar nicht. Das ist also ein Problem. Wir betrachten jetzt mal den ersten Vers und ich möchte den letzten Vers der letzten Passage von vor 2 Wochen mit dazu lesen, weil dieser letzte Vers 13 im 16. Kapitel hat eine ganze Menge zu diesen Standards zu sagen, zu diesen unvereinbaren Standards zwischen Gottes Standard und dem Standard der Menschen. Das Geld spricht dafür auf der einen Seite und das Gesetz Gottes spricht dafür auf der anderen Seite, für Gottes Standard. Ich lese mal vor. Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon steht hier für Besitz, für das, was wir haben an materiellen Dingen, für das Geld auch. Dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Also im 13. Vers haben wir gelesen, dass Geldliebe und Gottesliebe nicht zusammengehen. Mit anderen Worten, es hat noch nie ein Mensch auf dieser Erde gelebt und es lebt kein einziger Mensch auf Erden, der Gott liebt und das Geld liebt. Das geht nicht. Da hat Jesus mal wieder was Absolutes gesagt. Das schließt sich aus. Die Pharisäer waren geldliebend. Was bedeutet das? Sie liebten Gott nicht. Also die religiösen Leute, die so großartig den anderen Vorbilder waren, die gesagt haben, ja, wir wissen, wie die Schrift auszulegen ist und so weiter. Diese Leute liebten Gott nicht. Das ist ziemlich krass. Sie waren Heuchler. Geld ist unbeständig. Ich würde die Pharisäer mal vergleichen mit der Dollarnote. Die Pharisäer waren außen so und innen so. Also außen waren sie gottliebend, gell? Aber innen drin waren sie geldliebend. Da war gar nichts von Gott. Was hat es mit der Dollarnote zu tun? Auf der Dollarnote steht ja schon seit eh und je der Vers "In God we trust". Wir vertrauen auf Gott. Mag sein, dass die Gründungsväter, manche von ihnen, das wichtig erachteten und vielleicht dabei an den absoluten Gott mit seinen absoluten Standards verlässlich gedacht haben. Kann schon sein. Aber heute ist das mit Sicherheit nicht der Fall. Also das ist ja absolute Heuchelei, so ein Geld zu haben, weil also Amerika traut nicht auf Gott und Europa auch nicht. Ja? Also man traut auf die relativen Standards, auf alles, was beweglich ist. Darauf traut man, auf den Menschen, aber bloß nicht auf den absoluten Gott. Deswegen denke ich, dass das nicht mal lange dauern wird, weil wir sind gerade in so einer Zeit, wo sich das verändert. Ich glaube nicht, dass die noch lange so inkonsequent sein werden und das auf ihrem Dollarschein haben werden. Das wird sich bald verändern, glaube ich. Und dann werden sie konsequenter werden und werden sagen, wir leben nicht nach dem Geld, nicht nach Gott, sondern nach was anderem. Also theoretisch wäre es ja am einfachsten, man würde noch einen Buchstaben dazu fügen, nicht wahr? L. In gold we trust. Das wäre wirklich ehrlich, weil unsere Gesellschaft, die amerikanische und auch die europäische, die steht auf dem Geld. Ja? Und in gold we trust, das wäre schon besser. Aber Gold ist nicht beständig, obwohl das war mal ziemlich beständig. Da hätte man wirklich mal vor 60 Jahren sagen können, also Gold und der Dollar, der war ja an das Gold gekoppelt. Ja, das konnte man eigentlich sagen, das ist ziemlich beständig, weil da die Goldreserven sind irgendwo begrenzt und die sind irgendwo einigermaßen dokumentierbar. Also hat man gesagt, der Dollar war mit dem Gold gekoppelt, aber irgendwann hat Präsident Nixon gesagt, also wenn wir das entkoppeln, dass der Dollar einfach vom Gold sich abtrennen kann und kann einfach springen und hingehen, wohin er will, ja, das wird der Wirtschaft dienen, dass wir mehr Wachstum erzeugen. Ja. Und dann haben sie es gemacht. Allerdings, sie wussten auch, ist natürlich ein Risiko, weil es kann ja dann auch mal ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Gell? No risk, no fun, haben sie gemacht. Was wir bekommen haben, ist tatsächlich eine Gesellschaft mit ausgezeichnetem Wachstum. Also die letzten Jahrzehnte, das, was wir heute die Normalität nennen, was ja vor der Corona-Krise da war, das ist gekommen. Also viel Wachstum, Luxus, Wohlstand für alle. Das wurde dadurch erzeugt. Die Frage ist, wie es weitergeht, weil das Risiko bleibt und es könnte schiefgehen, es könnte auch bald schiefgehen, weil das Geld hat sich jetzt in der Corona-Krise völlig abgekoppelt von allen Standards. Ja, also ich will damit sagen, das Geld ist vergänglich und unbeständig und es macht keinen Sinn, ins Geld zu, auf das Geld zu vertrauen. Gott ist beständig. Schauen wir uns mal den 15. Vers gemeinsam an. Und zwar, ja, da geht es auch nochmal um den Menschenstandard. Also wir reden hier im Moment über die Standards, die bei den Menschen sind und die sind unbeständig. Ja, also 15. Vers, genau das Gleiche. Vor diesem Cut, den wir jetzt gleich haben, da geht es um Menschengefälligkeit. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich rechtfertigen vor den Menschen, Gott aber kennt eure Herzen. Denn was unter den Menschen hoch ist, ist Gott ein Greuel. Hier haben wir diesen Cut. Also die Pharisäer, die haben sich vor Menschen gerechtfertigt. Vor Gott steht nicht da, dass sie sich gerechtfertigt hätten. Aber sie wollten sich vor den Menschen rechtfertigen. Die Menschen sind sie sind unbeständig, veränderlich. Da kann man sich rechtfertigen und kann sich selber vielleicht auch immer wieder rausreden. Man kann sich natürlich auch vor sich selbst rechtfertigen. Ich bin der Standard. Ich bin das Maß aller Dinge. Und ich bewege mich natürlich ständig, auch in Zeit und Raum. Ich bin kein guter Maßstab für eine Lebensgrundlage. Alles Fleisch ist wie Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Jesaja 40,8. Also, sie haben sich auf das fokussiert und sie haben ihr Leben auf den Standard gebaut, der vergänglich ist. Kaufleute finden das eigentlich ganz toll, wenn Standards vergänglich sind. Stellt euch vor, man würde Kaufleuten sagen, so, und jetzt gibt's absolute Standards, es bleibt alles unverändert und so weiter und so fort. Mode gibt es nicht mehr, es gibt eine Mode, die bleibt von heute bis in alle Ewigkeit. Das wäre nicht so toll für die Kaufleute, die sich gerade mit ihrem Geld von dem Goldstandard abgekoppelt haben. Sie wollen, dass man jedes Jahr wieder was Neues kauft, damit das Alte, das wird als uncool bezeichnet und schwupps, kaufen die Leute wieder was Neues. Ja. Bei uns war vor einem halben Jahr mal ein Techniker da, der war auch Verkäufer und er hat an unserer Internetinstallation geschraubt und er hat dann den Satz losgelassen, diese Fritzbox, die halten noch 2 Jahre. Also er wollte uns eine neue Fritzbox verkaufen und sein Standard war, die halten noch 2 Jahre. Habe ich gesagt, so, 2 Jahre halten die nur noch. Das ist ja interessant, warum? Die sind ständig unter Belastung, die armen Fritzboxen, die müssen den ganzen Tag und die Nacht meistens auch noch arbeiten. Das halten die nicht aus nach 2 Jahren, geben den Geist auf, dann musst du halt was Neues kaufen. Das ist ganz normal heute. Ne? Ich meine, unsere Fritzbox ist schon 7 Jahre alt und die hält immer noch. Aber egal. Im Altertum gab es Wagen, mit denen hat man auch abgemessen, was der Kunde gekauft hat, der Kaufmann im Kaufladen, so ähnlich wie das die unsere Kinder vielleicht noch gemacht haben, als sie klein waren, mit dem Spielkaufladen. Der Kaufmann hat dann abgewogen. Ja. Eine falsch eingestellte Waage verabscheut der Herr, aber er freut sich, wenn die Gewichte stimmen. Sprüche 11,1. Also, es ist natürlich immer eine Gefahr, dass man manipuliert, dass man den Standard, den unbeständigen Standard, dass man den verbiegt zu seinen eigenen Gunsten. Das ist typisch menschlich, aber Gott sagt, es ist mein Ding, dass der Standard verlässlich ist. Ich bin verlässlich und deswegen soll auch euer Standard, nachdem ihr lebt, verlässlich sein. Deswegen hat er uns sein Evangelium gegeben. Hier heißt es auch in dem 15. Vers, den wir gerade besprechen, Gott aber kennt eure Herzen. Also Gott blickte den Herzen direkt, den Pharisäern direkt in die Herzen. Und Jesus als Gott höchstpersönlich, als der unveränderliche Gott mit den absoluten Standards, er schaute die Pharisäer an. Die Pharisäer fühlten sich da nicht sehr wohl. Ja? Sie machten ihn lächerlich. Also manchmal schwiegen sie, weil sie nichts zu sagen hatten. Manchmal sind sie gegen ihn losgezogen, wie die Wölfe, aber diesmal verhöhnten sie ihn. Was anderes ist ihnen nicht eingefallen, weil er gesagt hatte, man kann Geld und Gott nicht gleichzeitig lieben. Und die Pharisäer wurden von Jesus sozusagen angeblickt. Und wenn uns jemand, der unveränderlich ist, also der eine jemand, den es da gibt, ja, wenn der uns betrachtet und uns wirklich in unser Herz schaut, das kann schon ganz schön bedrohlich sein. Also diese Standards, diese hohen Standards, die Jesus in Person vollkommen repräsentierte. Und wir da unten mit unseren beweglichen Standards, und wir betrachten diesen Gott, das ist ganz schön herausfordernd. Ja, es ist, ja, da braucht es eine Lösung. Da kommen wir nachher noch dazu. Ja, genau. Würde ich sagen, wir gehen jetzt mal zum zweiten Teil, von dem ich gesprochen habe. Also erster Teil, der bewegliche und unbeständige Standard der Menschen. Zweiter Teil, der unveränderliche Standard Gottes. Das, was Gott uns gegeben hat als Grundlage für unser Leben. Und er hat sich selbst praktisch uns gegeben. Also unveränderlich, wie er ist. Ich lese mal jetzt die letzten drei Verse zusammen. Die Verse 16 bis 18. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Jetzt lasse ich mal den zweiten Satz hier aus, der kommt danach noch, in meinem letzten Punkt. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfällt. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, und jeder, der die von einem Mann entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Wir sehen also hier geht es im Prinzip in diesen drei Versen um die unveränderlichen Standards Gottes. Und das Gesetz, die 10 Gebote, die Steintafeln, die Mose empfing, die repräsentieren das. Die haben sich nicht verändert. Auch als Jesus kam im Neuen Bund, haben sich diese Steintafeln nicht verändert, beziehungsweise das, was auf ihnen steht. Und so hat Gott seine Standards, als Jesus kam, nicht irgendwie kompromittiert. Er hat gesagt, wir bleiben da. Er hätte ja auch sagen können, na gut, jetzt kommt die Gnade, jetzt ist es so, dass nur noch 50% der Gebote eingehalten werden müssen. Hätte er sagen können, hat er aber nicht gemacht. Er hat gesagt, was ich gesetzt habe, bleibt. Und die Ehe zum Beispiel, als Beispiel, die Ehe, die unter Menschen eingegangen wird, soll unter Christen, unter Juden, die soll auch repräsentieren diesen ewigen Standard, diese Unveränderlichkeit, diese Beständigkeit. Darum geht es hier. Und kein Strichlein auf dem Gesetz wird verschwinden, sondern es bleibt alles, wie es ist. Ja, ja. Aber die 10 Gebote, ja, mit denen konnten die Pharisäer nicht, also die haben die missverstanden. Ja. Ich habe jetzt mal eine Frage an euch. Die Steintafeln aus Felsen, diese 10 Gebote, war das eher ein irdischer Felsen oder war das ein ewiger Felsen? Was meint ihr? Du nimmst mir ja die Worte aus dem Munde. Ja, also was ist denn das hier auf unserer Erde, wenn wir uns mal umgucken hier, oder in Ramsau gucke ich mich manchmal auch um, was ist denn da eigentlich, was wir als besonders beständig bezeichnen, was ganz beständig ist auf der Erde, was ist denn das? Granit, genau. Also Berge, also die Berge, die halten ziemlich lange, ne? die überleben uns, ja, halten sehr lange. Und was würden wir als besonders nicht, also als nicht beständig bezeichnen auf dieser Erde?
Gras.
Bitte?
Gras,
ja, genau. Aber das meine ich nicht. Sondern, was ist denn so? Nee, ich meine was ganz anderes. Das ist Schall und Rauch. Worte, genau. Also, so ein Hauch, ne? Also der Wind kommt und geht wieder, ist weg. Erinnerst du dich nicht mehr dran? Worte. Ich spreche. Wenn die da rauskommen, eigentlich assoziieren wir nichts Beständiges damit, ne? Worte sind Schall und Rauch. Jetzt kommen bei den 10 Geboten, die am Sinai gegeben wurden, die Worte und der Felsen zusammen, ne? Der Felsen hat Gott hat den Felsen gewählt, um etwas Langlebiges zu haben, aber das war kein ewiger Felsen, weil die Steintafeln wurden zerschmettert, ne? Und dann waren sie weg, ja? Die Berge erzittern vor Gott. Die Berge erzittern. Nahum 1,5. Deswegen vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist ein ewiger Fels, ein ewiger. Kein irdischer, aber ein ewiger Fels. Jesaja 26,4. Also, ich finde es interessant, dass Gott zeigt uns dadurch, er ist ja nicht Er ist ja nicht ein irdischer Fels, er ist nicht materiell, er ist Geist. Und diese geistliche Dimension ist für uns nicht ganz so einfach zu begreifen, weil wir leben ziemlich stark in dieser materiellen Welt. Aber Gott in seiner Dimension des Geistes, das ist seine Heimat, das ist der Bereich, von dem er aus alles regiert. Aber dieser Bereich ist für uns oft so flüchtig und wir sagen, ach, das Geistliche, das ist doch nichts, ja. Und für uns ist das Materielle, also das ist das, was eigentlich zählt. Und Gott dreht gerade den Spieß um und sagt, das, was bei euch vielleicht wie so ein Hauch ist, das bin ich und das ist Ewigkeit, ja. Und Gottes Ewigkeit hat er in den 10 Geboten sozusagen weitergegeben. Er hat gezeigt, dass seine Gedanken viel höher sind als unsere Gedanken. Und in seiner Torheit fängt Gott die Weisheit der Weisen hier auf dieser Erde. Also Gott ist eine ganz andere Dimension und sein Hauch, das, was er gesagt hat, das bleibt ewiglich bestehen. Die Pharisäer missverstanden das Gesetz total und dachten sich, wir sind doch die, die dieses Gesetz erfüllen. Wir sind im Prinzip die Stabilen, die Vorbilder von allen, ja. Und Gott hatte unter anderem 2 Absichten mit dem Gesetz. Ich möchte mal kurz auf diese 2 Absichten zu sprechen kommen, die Gott mit dem Gesetz verfolgte. Zuerst wollte er die Sünde aufzeigen. Also das Gesetz, er hat durch das Gesetz die Sünde aufgezeigt, hat uns erklärt und buchstabiert, was ist Sünde. Das musste notwendigerweise geschehen. Also Sünde ist, Ehebruch ist Sünde zum Beispiel. Du kannst nicht sagen, ach, das gefällt mir gerade nicht, sondern Gott hat gesagt, was er zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und deswegen ist das, also das ist unbefristet, ja. Und wir flüchten nicht. Aber wenn du flüchtest, ist das Sünde. Es entspricht nicht seinem Wesen, was in den 10 Geboten ja auch ausgedrückt wurde, und nicht seinem Standard. Die Pharisäer sahen das nicht so ganz so eng. Die Pharisäer haben zum Beispiel, so ist es überliefert, manchmal auch aufgrund von sehr komischen Gründen ihre Frauen entlassen. Ne? Also da wird erzählt, zum Beispiel, weil sie nicht gut gekocht hat, ja, wurde sie entlassen. Ja? Oder weil sie ihre Attraktivität verloren hat, wurde sie entlassen. Da gab es dann doch, wieder Hintertürchen und Alibis, wie sie dann irgendwie da drum herum kommen konnten, ja, um den Standard Gottes. Die 2. Absicht von dem Gesetz, warum Gott also dieses Gesetz gegeben hat, ist etwas, was ich erst vor einiger Zeit so richtig verstanden habe. Und zwar, Gott hat diese hohen Standards gegeben, die er nicht verändert. Er kommt kein Strichlein runter. Und er zeigt uns im Gesetz auf, das sind diese wahnsinnig hohen Standards und wir sind hier unten und wir versuchen, diesen Standards zu irgendwie zu entsprechen und schaffen es nicht. Und diese Diskrepanz, das war Gottes Vorstellung, dass wir das verstehen, dass wir mit unseren Möglichkeiten und Leistungen das nicht erfüllen können. Das Gesetz ist auch gegeben, damit wir das verstehen, dass wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Wir kriegen es nicht hin. Das ist so ein Standard und wir sind so ein armseliger Standard, das passt nicht zusammen. Und wenn wir uns jetzt nochmal die 5 Verse kurz Revue passieren lassen, dann würde ich sagen, wir haben hier ein Problem. Wir haben hier eine Diskrepanz und etwas, was nicht zusammenpasst, überhaupt nicht. Ja? Das ist einmal, Jesus hat gesagt, du kannst nicht Gott lieben und gleichzeitig das Geld lieben oder gleichzeitig dich selbst lieben, du bist ja genauso unbeständig wie das Geld. Ja? Und der Mensch, der in seiner Unbeständigkeit, der kann versuchen zu hüpfen, aber er kommt nicht da hoch. Es klappt nicht, der Mensch von sich aus kann da hoch nicht kommen. Und umgekehrt, Gott da oben mit seinem Standard hat sich entschieden, ich gehe da kein Strichlein runter. Das heißt, wir haben die Diskrepanz zwischen Gottes Standard und dem Menschenstandard und die sind unvereinbar. Ja, und jetzt habe ich versucht, ich habe hier irgendwo in dieser ganzen Passage noch irgendwas gefunden, wo man das noch abrunden könnte, das Ganze, ja, weil es gibt ja auch das Evangelium, die gute Botschaft. Was ist die gute Botschaft? Nicht, dass Gott mit seinem Standard runtergekommen wäre, sondern was anderes. Und das wird hier angedeutet im zweiten Teil von dem 16. Vers. Da heißt es nämlich, also Kapitel 16, 16b, von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Also, ja, Jesus hat, als er mit den Pharisäern gesprochen hat, er, der Unveränderliche, der mit der Absolute, der Wahrheit, Weg und Leben ist, als er mit den Pharisäern gesprochen hat, hat er gleich schon gesagt, es gibt auch eine gute Botschaft. Es gibt auch etwas, was darüber hinausgeht, was diese Kluft zwischen den Standards überbrücken kann, beziehungsweise ja, zunichte machen kann. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Das hat den Pharisäern sicherlich nicht gefallen, dass jeder hinein durfte, weil Jesus hat nicht gesagt, jetzt kommt die gute Botschaft und da wird ja etwas passieren, dass diese Kluft zwischen den Standards eliminiert wird, aber er hat nicht gesagt, dass es nur, also diese Überbrückung ist für die Pharisäer, für die ganz Gerechten, sondern es war für die Sünder, für die Zöllner, von denen haben wir im 15. Kapitel auch gelesen, die haben auch zugehört, vielleicht waren sie gerade dabei, aber jeder kann mit Gewalt hineindringen durch die Tür, Jesus Christus. Und das ist die gute Botschaft. Ich möchte euch jetzt mal einen längeren Abschnitt aus Römer vorlesen, zu dem Thema, wie sozusagen der alte Bund und der neue Bund zusammenhängen und was Paulus darüber gesagt hat. Römer 7, 24, könnt ihr mal aufschlagen. Römer 7, 24 bis Römer 8, 4. Da geht es um diese Diskrepanz zwischen den Standards Gottes und dem Standard der Menschen. Wie diese Diskrepanz durch die gute Botschaft gelöst wird. Paulus sagt hier, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also die Verdammnis zwischen den Standards, ja, gibt es nicht in Jesus Christus. Denn das Gesetz des Geistes, ein neues Gesetz, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also, Jesus hat etwas ganz Neues gebracht und doch hat er das Gesetz nicht ausgehebelt, sondern er hat es erfüllt. Jesus, der Gerechte, der einzige Gerechte, der je über diesen Erdkreis gelaufen ist, er hat das Gesetz erfüllt und hat sich selbst hingegeben als Opfer für alle, die das nicht können, die da mit ihren beweglichen Standards einfach nicht hochkommen. Ja? Und er hat hier auch von einem neuen Gesetz gesprochen, das Gesetz des Geistes. Die Pharisäer kannten den Geist nicht. Da war kein Heiliger Geist in ihnen, gar nichts. Absolut, weil sie waren geldliebend, ja, keine Gottesliebe. Der Heilige Geist bewirkt die Gottesliebe in uns. Und so kannten die Pharisäer nur die Steintafeln aus dem Felsen, aber sie kannten nicht den Geist, der das lebendig macht, der auch das lebendig macht für uns, dass wir lebendig werden. Wenn Gott seine Standards gesenkt hätte und runtergebracht hätte, dann hätte es kein Kreuz bedurft. Das Kreuz zeigt dieses brutale Kreuz mit dem Blut, wo Jesus, der Unschuldige, sterben musste am Kreuz für die Schuldigen. Das zeigt, dass Gott seinen Standard gehalten hat, gesagt hat, nichts, dieser Standard muss erfüllt werden. Jesus Christus hat ihn erfüllt und dadurch sind wir freigesetzt worden. Dadurch können wir nun überwinden durch das Kreuz. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Jesaja 53, 5. Jesus hat den Standard erfüllt. Für die Pharisäer war das Kreuz ein Ärgernis. Für die Menschen, für die Juden war das Kreuz ein Ärgernis. Für uns ist das Kreuz eine Gotteskraft. Die Kraft, weil wir wissen, er hat uns seinen Geist gesandt. Und dieser Geist befähigt uns nun, uns ganz entspannt, ohne Druck und ohne ständig du musst und du sollst, einfach von innen heraus ihm zu dienen und uns zu bemühen, ihm zu dienen, wie ein Kind. Das bedeutet nicht, dass wir alles richtig machen, überhaupt nicht. Aber wir können in der vertraulichen Beziehung von einem Kind zum Vater jetzt plötzlich, ohne dieses Gesetz ständig vor Augen zu haben, aus dem Geist heraus ihm dienen und lernen, dass dieses Gesetz ja in unser Herz gegeben wurde. Das Gesetz war ein Lehrmeister, das musste den Menschen beibringen, hey, Sünde sieht so aus und du, Sünder, kannst den Standard Gottes nicht erfüllen. Das war sozusagen die Lehre des Gesetzes. Das Gesetz war ein Lehrmeister bis Christus. Aber nach Christus brauchen wir diesen Lehrmeister nicht mehr. Nun haben wir einen Meister im Lernen bekommen, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hilft uns, dass wir lernen, dieses Gesetz einzuhalten. Und da möchte ich nochmal eine Passage mit euch lesen aus Hesekiel 36, 26 bis 27. Könnt ihr mal aufschlagen. Hesekiel 36, 26 bis 27. Da geht es nämlich um den Geist, den Gott uns gibt, ja? Im Gegensatz zum Gesetz, dass wir im neuen Bund leben. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott tut es selber. Also dadurch, dass Christus gestorben ist, der ewige, unveränderliche, der gerecht war, die Wahrheit war, ist und ist. Er ist gestorben, damit wir leben und damit wir Geist haben. Wunderbar. Und jetzt möchte ich zum Abschluss einfach noch kurz nochmal eine Anwendung anbringen. Also wir haben gesehen, die Unbeständigkeit der Menschen und die Unveränderlichkeit Gottes stehen hier gegenüber. Sie sind unvereinbar miteinander. Aber Jesus hat uns, die wir so unbeständig sind, in die Lage versetzt, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben können und dass wir lernen können, nach seinen Geboten zu wandeln, ohne Druck zu haben, weil er uns angenommen hat. Er, der Unvergängliche. Und da gibt es noch einen letzten Vers, den ich mit euch lesen möchte, oder einen vorletzten. Könnt ihr nochmal aufschlagen, 1. Johannes 2, 17. Da wird das Ganze nochmal zusammengefasst, was das für Auswirkungen so auf unser Leben hier auf der Erde hat. 1. Johannes 2, 17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und ich habe nochmal darüber nachgedacht, auch über die Zeit, in der wir leben. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also hier, der Johannes sagt uns, richtet euch aus auf den, der in der Ewigkeit ist. Schaut nach vorne, schaut auf den Herrn, der euch errettet hat. Geht nicht in diese Welt und versucht nicht nach den Standards dieser Welt, nach diesen beweglichen Standards dieser Welt zu leben. Wir leben heute in einer Zeit, wo es eine große Versuchung ist, dass die menschliche Seele, die ja gewöhnt war an die Normalität des Luxus und alles Mögliche, dass die menschliche Seele heute sagt, ach, wann endlich haben wir wieder Normalität, dass das alles weg ist und es nicht wieder hochgeht mit den Zahlen für Corona und so weiter. Wann gibt's endlich wieder die Normalität? Das ist eine Versuchung, dass wir so denken. Es ist menschlich und ich freue mich auch sehr über viele Errungenschaften, die man dann wieder hat, ganz klar. Aber jetzt, der Geist Gottes wird so nicht denken. Wenn wir nämlich die Normalität des Luxus und des Lebens in all diesen Freuden, die unsere Gesellschaft nach dem Goldstandard aufgebaut hat, wenn wir das praktisch zu unserem Standard setzen und sagen, oh, wir wollen da wieder hin, um jeden Preis, irgendwie, wir können. Es kann vieles passieren und wir gehen vielleicht überall mit, aber Hauptsache, wir kommen wieder zurück. Also so kann man heute leicht denken. Aber diese Normalität, die wir vor der Corona-Krise hatten, also laut Bibel ist das eine total bewegliche Sache. Ja? Und diese bewegliche Sache wird irgendwann einstürzen. Das ist ganz klar. Das ist uns vorhergesagt. Also wenn wir uns jetzt darauf fixieren, wir müssen unbedingt da wieder zurück, das ist, da hängt mein Herz dran oder so. Da müssen wir echt aufpassen, weil das ist nicht wirklich Gottes Standard. Das hat mit Gottes Standard gar nichts zu tun. Also das war ein Leben, was sich aufgebaut hat, eine Gesellschaft, eine Kultur, die höchst antigöttlich und antichristlich ist und die gesagt hat, was, absolute Standards? Bist du lächerlich, dass du daran glaubst, dass es da einen Gott gibt, der absolute Standards hat? Das stimmt nicht. Und auf diesen beweglichen Standards ist das alles aufgebaut gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, ich freue mich, wenn das alles zusammenbricht. Das will ich jetzt mal nicht sagen. Aber ich will nur sagen, es ist notwendig, dass wir nicht das, was da war, mit Gott in Verbindung bringen. Das lässt sich nicht vereinbaren. Die beiden sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja? Und wenn die Gnade es will und wir einiges wieder erleben können von dem, wunderbar. Gottes Gnade. Aber ansonsten müssen wir uns ausrichten nach vorne. Egal, was kommt, was Gott vorhat. Er arbeitet in dieser ganzen Zeit. Und deswegen wollen wir lieber eine Lehre, und das ist der Abschluss jetzt, ziehen aus Psalm 90, 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wir sind unbeständig. Und das wird sich bei unserem Tod dann endgültig nochmal zeigen, dass wir nicht beständig sind. Und wenn wir bedenken, dass wir sterben müssen, dann bedenken wir auch, dass wir Gott begegnen werden, und dann richten wir uns auf ihn aus. Amen.